das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Pina Atalay.
Guten Abend. Das deutsche Gesundheitssystem gilt allgemein als hervorragend und bestens ausgestattet. Die meisten Ärzte und die Politik sind deshalb stolz darauf. Doch wir haben zu viele Krankenhäuser. Das jedenfalls stellen Gesundheitsexperten fest und fordern deshalb, Kliniken zu schließen, damit Patienten besser versorgt werden können. Dem, was sich zunächst sicherlich etwas absurd anhört, liegen Analysen zugrunde, nachdem eine dichte Kliniklandschaft nicht unbedingt die beste Behandlung garantiert. Oft habe man im Krankenhaus um die Ecke nicht die benötigte Erfahrung, etwa bei komplizierten Operationen. Und es herrsche zwischen den Häusern ein Konkurrenzkampf, nicht um das Wohl des Patienten, sondern um OPs und Geldpauschalen. Rupert Wiederwald und Maike Hemschemeier berichten.
Das Problem begann vor 4 Jahren. Heftige Schmerzen in der rechten Hüfte, das Laufen wurde mühsam. Schließlich geht Gisela Pöhlmeier zum Orthopäden, der empfiehlt ein neues Hüftgelenk. Sie entscheidet sich, ohne groß darüber nachzudenken, für die Klinik vor Ort.
Ja, ich bin da hingegangen und habe gedacht, das wird der schon hinkriegen. Ne? Ich hätte mich ja erkundigen können. Wo gehst du hin? Und so. War für mich selbstverständlich in dem Ort, in dem ich gewohnt habe, gehst du auch ins Krankenhaus.
Befragungen zeigen immer wieder, dass viele Patienten so handeln und sich gern in einer Klinik in Wohnortnähe behandeln lassen. Rund 1750 allgemeine Kliniken gibt es in Deutschland. In Ballungsgebieten gibt es oft 20 oder mehr Krankenhäuser. Experten schätzen, dass Deutschland auf 2/3 seiner Krankenhäuser verzichten könnte, solange der verbleibende Rest gut mit Personal und Gerät ausgestattet wird. Der Arzt und Informatiker Thomas Manski hat 10 Jahre lang die Qualität der Behandlung in deutschen Krankenhäusern untersucht.
Was herauskommt, ist, in vielen Kliniken sind eben die Mengen viel zu klein, um einerseits die Erfahrung zu sammeln, die nötig ist, um diese Behandlung durchzuführen, andererseits auch um Personal und Apparate vorhalten zu können, die eine adäquate Behandlung auf heutigem Niveau ermöglichen.
Auch das Krankenhaus von Gisela Pöhlmeier setzt nur selten Hüftprothesen ein. Nach der OP kommt es zu Komplikationen. Die Folge: ein um 4 Zentimeter verkürztes Bein. Dennoch wird sie nicht nochmal operiert. Erst Jahre später wendet sie sich an eine Spezialklinik in Hamburg. Hier operieren sie im Jahr über 800 Hüften, sind Experten auf dem Gebiet.
Der Fehler bei Frau Pöhlmeier war der, dass man trotz Erkennen der Situation, dass es eben eine Komplikation gegeben hat, eine Situation mit einer Beinverkürzung bis zu 4 Zentimetern, dass kein Mensch reagiert hat darauf. Das ist der eigentliche Fehler. Und das würde in einer, da bin ich mir auch sicher, in einer Klinik mit Operateuren, die eben viele dieser Operationen durchführen, eben nicht passieren.
Kurz gesagt, Übung macht den Meister. Doch in Deutschland wollen alle Kliniken alles anbieten. Und das ist nicht immer zum Wohle der Patienten.
Mehr zu diesem Thema morgen in der Story im Ersten mit dem Titel Krankenhäuser schließen, Leben retten, um 20.15 Uhr. Auf einer Militärparade, da zeigt man, was man hat. Neben Ländern wie China und Russland hinterlässt auch Frankreich traditionell einmal im Jahr seine militärischen Spuren am 14. Juli, dem Nationalfeiertag. In diesem Jahr war es dem französischen Präsidenten Macron ein besonderes Anliegen, die Macht seines Landes zu präsentieren. Er will eine europäische Armee. Und so waren dann auch viele europäische Größen zur heutigen Parade geladen, unter ihnen Kanzlerin Merkel. Und Macron will noch höher hinaus. Die Trikolore soll bald auch im Weltraum präsent sein. Geplant ist ein militärisches Raumfahrtkommando. Matthias Werth.
Als Präsident Macron im offenen Militärjeep die Champs-Élysées hinunterfuhr, begleiteten ihn nicht nur Applaus, sondern auch Pfiffe. In Nebenstraßen und später auch auf den Champs-Élysées kam es zu Rangeleien, offenbar mit Anhängern der Gelbwestenbewegung. Zahlreiche Demonstranten seien von der Polizei vorläufig festgenommen worden. Auf der Ehrentribüne Bundeskanzlerin Merkel und die Staatschefs der Länder, die bei der gemeinsamen Verteidigungsinitiative mitmachen. Macron wollte mit der diesjährigen Parade ein Zeichen für das Europa der Verteidigung setzen. Den Gästen wurde Militärtechnik der Zukunft präsentiert, zum Beispiel ein deutsch-französischer Armeeroboter. Besondere Attraktion aber war der fliegende Mann, der in einer schwarzen Uniform und bewaffnet mit einem Gewehr auf einer Art Mini-Plattform mit Düsenantrieb über die Champs-Élysées schwebte. Das Gerät soll zukünftig auch militärisch genutzt werden. Dazu passte, dass Macron gerade erst angekündigt hatte, ein eigenes militärisches Weltraumkommando zu gründen. Es gehe dabei auch um den Schutz französischer Satelliten. Macron will mit seinem Vorstoß auf den wachsenden Wettlauf Chinas, Russlands und der USA um die Vormacht im All reagieren. Die neue militärische Weltraumdoktrin wird unsere Verteidigung gewährleisten, die Verteidigung unseres Weltalls und unsere Verteidigung vom Weltraum aus. Und so stand die Parade zum Nationalfeiertag der Franzosen diesmal im Zeichen der Verteidigung. An ihr nahmen auch 500 Soldatinnen und Soldaten der deutsch-französischen Brigade teil.
Wir sind natürlich geehrt, dass zum Beispiel auch Deutsche mit dabei waren. Und deshalb glaube ich, ist dies ein Zeichen einer verstärkten europäischen Zusammenarbeit. Und im Blick auf den Aachener Vertrag ist es auch ein Zeichen auf eine starke deutsch-französische Zusammenarbeit. Und insofern bin ich heute sehr gerne Gast hier. Dankeschön.
Danach ging es gleich weiter zum gemeinsamen Essen der Staats- und Regierungschefs im Élysée-Palast. Politische Streitigkeiten vermied man heute.
Die Alternative für Deutschland war schon vieles in ihrer jungen Geschichte. Lucke-Partei, Petri-Partei, ist sie bald höckehörig? Einst spaltete sich der Mitgründer Bernd Lucke ab, danach Frauke Petri. Und die Partei positionierte sich immer weiter rechts. Jetzt scheint es einen Machtkampf zwischen Ost und West zu geben. Dem sogenannten Flügel mit Björn Höcke als Galionsfigur, von dem der Verfassungsschutz versucht herauszufinden, ob er rechtsextremistisch ist, und den Gemäßigteren in der Partei. Die Parteiführung gibt zum Wahlkampfauftakt im Osten vor, es gebe keine Spaltung. Doch die Machtstrukturen in der AfD lassen darauf schließen, wer zunehmend das Sagen hat. Christine Schwietzer.
Steffen Königer ist Landtagsabgeordneter in Brandenburg, parteilos. Er hat die AfD verlassen. Der Grund, der rechtsnationalistische Flügel rund um Björn Höcke, habe die AfD zunehmend radikalisiert. Zudem hätten Flügelleute ihn bewusst am Weiterkommen gehindert. Allen voran Andreas Kalbitz, AfD-Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Brandenburg.
Im Flügel ist auf alle Fälle der, der im Hintergrund die Strippen zieht. Einer der am besten vernetzteste Politiker in der AfD. Das Machtprinzip funktioniert so, dass man vom Flügel her signalisiert, kommt zu uns, bei uns dürft ihr alles sagen, was ihr wollt. Egal, was der Bundesvorstand oder ein Gauland oder ein Meuthen davon hält, bei uns dürft ihr das. Und das führt dann eben dazu, dass auch im Westen Landesverbände immer mehr kippen.
Ein Beispiel. In Nordrhein-Westfalen steht nach parteiinternen Machtkämpfen ein Vertreter des Flügels vorübergehend an der Spitze. Der zurückgetretene Vorsitzende Helmut Seifen spricht von gezielter Einflussnahme aus dem Osten.
Wir konnten in diesem Jahr beobachten, dass es führende Leute aus Brandenburg gab, die hier zu Vortragsveranstaltungen eingeladen waren, auch ihre Vorträge gehalten haben und anschließend sich mit einem Kreissprecher getroffen haben und dort, so wurde mir zumindest berichtet, schon einmal vorgesprochen haben, wie bei der nächsten Delegiertenwahl am Bezirksparteitag dann die Liste aussehen soll.
Eine Anspielung auf Kalbitz und seine Leute. Der Flügel versucht, seine Macht auszubauen. Zuletzt hatte Höcke beim Kiffhäusertreffen offen mit einer Machtübernahme gedroht.
Ich kann euch garantieren, dass dieser Bundesvorstand in dieser Zusammensetzung nicht wiedergewählt wird.
Mehrere Landesvorsitzende aus den gemäßigten Reihen fordern Höcke jetzt auf, sich der Herausforderung zu stellen. Im Bericht aus Berlin zeigt sich auch AfD-Chef Meuthen offen dafür.
Ich habe ihn übrigens persönlich schon mal aufgefordert, das zu tun, unter vier Augen. Das war am Parteitag in Hannover, wo er auch überlegte, für den Bundesvorstand zu kandidieren. Und da habe ich ihm gesagt, ja, dann mach es doch. Und da hat er aber zurückgezuckt.
Höcke in die Verantwortung nehmen, Steffen Königer glaubt nicht, dass das funktioniert.
Er kandidiert nur zu Sachen, wo er sich 100% sicher ist, dass es so laufen wird. Ich glaube, im Bundesvorstand wird es einen Björn Höcke nie schaffen. Das braucht er auch gar nicht, weil er hat genug Leute noch aus der Hinterhand, die er dann nach vorne schickt.
Leute platzieren und verhindern. Eine Strategie des Flügels, die Steffen Königer selbst erfahren musste.
Zur geplanten Impfpflicht gegen Masern sind neue Einzelheiten bekannt geworden. Dazu jetzt mehr im Nachrichtenüberblick mit Susanne Daubner.
Die Impfung soll auch für Tagesmütter und in Flüchtlingsheimen zur Pflicht werden. Das Gesundheitsministerium bestätigte einen Bericht der Bild am Sonntag über den Gesetzesentwurf. Minister Spahn will ihn am kommenden Mittwoch ins Kabinett einbringen. Bislang war bekannt, dass die Masernimpfung nicht nur für Kinder verpflichtend werden soll, sondern auch für das Personal in Kitas, Schulen und medizinischen Einrichtungen. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner rechnet spätestens von 2022 an mit einem Ende des Glyphosateinsatzes in der EU. Danach werde es für die Zulassung des Unkrautbekämpfungsmittels wohl keine Mehrheit mehr geben, sagte Klöckner dem Tagesspiegel am Sonntag. Vorher sei aber wenig zu machen, so die CDU-Politikerin. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein und bedroht Studien zufolge die Artenvielfalt. Protestaktion gegen die Vernichtung neuwertiger Retourartikel bei Amazon. Greenpeace-Aktivisten stellten auf das Dach des Logistikzentrums in Winsen an der Luhe einen 27 Meter langen Schriftzug aus Versandkartons. Amazon entsorgt laut einer aktuellen Händlerbefragung der Universität Bamberg rund 4% aller zurückgesendeten Güter. Greenpeace fordert von der Bundesregierung, diese Praxis gesetzlich zu verbieten. Ein Stromausfall hat gestern Abend den New Yorker Bezirk Manhattan lahmgelegt. Mehr als 70.000 Menschen waren etwa 3 Stunden ohne Strom. Auf dem Times Square erloschen die Werbetafeln, U-Bahn-Schächte waren ohne Licht. Als Ursache wird ein Transformatorbrand vermutet. Auf den Tag genau vor 42 Jahren war fast in der ganzen Stadt der Strom ausgefallen. In der ehemaligen britischen Kronkolonie Hongkong ist es erneut zu gewalttätigen Protesten gekommen. Mehr als 10.000 Menschen forderten im Bezirk Sha Tin den Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam sowie freie Wahlen. Die Proteste richten sich gegen einen Gesetzentwurf, der Auslieferungen an China erleichtern würde. In der Innenstadt Hongkongs protestierten überwiegend Journalisten gegen Polizeigewalt. Mit einem Sieg beim Formel-1-Rennen in Silverstone hat Lewis Hamilton seine WM-Führung ausgebaut. Der britische Mercedes-Pilot gewann vor dem zweiten Silberpfeilfahrer Valtteri Bottas und Charles Leclerc auf Ferrari. Sebastian Vettel wurde nach einem missglückten Manöver nur 16.
Es ist der dramatische Tiefpunkt eines spannenden Grand Prix. Beim Versuch, Max Verstappen zu überholen, verliert Sebastian Vettel für einen Augenblick seinen Wagen und fährt auf den Vordermann auf.
Es geht auf meine Kappe. Ich war auch schon bei ihm und habe mich entschuldigt.
Beide Autos können das Rennen zwar fortführen. Sebastian Vettel allerdings kommt nach Reparatur und einer Zeitstrafe über den vorletzten Platz nicht hinaus und bleibt ohne WM-Punkt. Der 10. Formel-1-Saisonlauf ist von Beginn an spannend, bestimmt von vielen Zweikämpfen. Zunächst zwischen den Silberpfeilen, später zwischen Ferrari und Red Bull. Eine geschickte Rennstrategie bringt Lewis Hamilton, der zunächst auf Position 2 rangiert, an die Spitze. Er selbst fährt fehlerfrei und gewinnt den großen Preis von England zum 6. Mal, ein neuer Rekord. Ganz ehrlich, das ist der glücklichste Tag für mich seit langer Zeit. Es gibt keinen besseren Ort als den hier, um ein Rennen zu gewinnen. Mit dem heutigen Sieg ist der Brite damit auf dem besten Weg, seinen Titel erneut zu verteidigen.
Es hat nicht sollen sein. Dreimal hat Roger Federer gegen Novak Djokovic im Wimbledon-Finale gestanden. Und dreimal hat er verloren. Heute mit 2-3 Sätzen. Nach einem denkwürdigen Spiel. Es war das längste Finale der Turniergeschichte. Und der Schweizer, so waren sich viele einig, war eigentlich der Bessere. Doch im Sport ist stets der Sieger am Ende der Bessere. Und so blieb für Federer die Silberschüssel, während der Serbe Djokovic seinen Triumph natürlich genoss. Oliver Mayer.
In einem Finale, das noch lange in Erinnerung bleiben wird, gewinnt Novak Djokovic seinen 5. Wimbledon-Titel. Ich denke, das war das spannendste Finale, das ich jemals gespielt habe. Auf jeden Fall eines meiner Karriere-Highlights. Gegen einen der größten Spieler aller Zeiten. Der erste Satz ausgeglichen. Beide Spieler können ihre Aufschlagspiele halten. Der Tiebreak muss entscheiden. Dort Novak Djokovic einen Hauch stärker gewinnt den Satz mit 7-6. Im zweiten Durchgang aber Federer überlegen holt sich den Satz mit 6-1. Anschließend ist das hochklassige Finale wieder komplett ausgeglichen. Im Tiebreak hat Djokovic erneut das bessere Ende auf seiner Seite. Doch Federer kommt wieder zurück, schafft den Satzausgleich und erzwingt damit einen 5. Durchgang. Und dieser bietet jede Menge Drama. Nachdem Federer selbst zwei Matchbälle hatte, gewinnt Novak Djokovic mit 13:12 im fünften Satz ein historisches Wimbledon-Finale, bei dem Federer selbst in dieser schweren Niederlage nicht seinen Humor verliert. Naja, ich hoffe, dass ich ein paar Leuten ein Beispiel geben kann, dass mit 37 Jahren noch nicht alles vorbei ist. Roger sagt, dass er noch einige Menschen dazu ermutigen will, dass man mit 37 Jahren noch gut Tennis spielen kann. Ich gehöre auf jeden Fall zu diesen Menschen. Er inspiriert mich. Ein spektakuläres Finale zweier echter Champions.
Es ist weit weg, mag mancher in Europa denken, wenn die Eisflächen der Welt schmelzen, ob nahe der Pole oder auf den Gletschern. Immer weniger Eis aber bringt einen immer höheren Meeresspiegel, weltweit. Allein im 20. Jahrhundert stieg dieser im Durchschnitt um rund 17 Zentimeter, auch an europäischen Küsten. Und spätestens bei dieser Nachricht wird uns klar, was das bedeutet. Ein Dorf in Wales wird wohl dem Meer weichen müssen. Der Ort liegt an der Westküste Großbritanniens. Fairbourne, bislang sicherlich nur wenigen geläufig, erlangt nun durch den Klimawandel Bekanntheit, auf den der Ort gerne verzichtet hätte. Alexander Westermann.
Der Landstrich, den die Zeit vergessen hat. So beschreiben viele Einwohner von Fairbourne ihr Dorf. Etwa 1000 Menschen leben hier an der Westküste von Wales, ungefähr auf Höhe des Meeresspiegels. Bald aber könnte es mit der Idylle vorbei sein, der Grund der Klimawandel. Stuart Eaves und den anderen Bewohnern von Fairbourne wurde Anfang des Jahres nämlich mitgeteilt, der Meeresspiegel steige und schon in 36 Jahren ließe sich das Dorf nicht mehr adäquat vor Sturmfluten schützen. Sie, die Bewohner, müssten ihre Heimat bald aufgeben. Wir werden schon jetzt als die ersten Klimaflüchtlinge Großbritanniens bezeichnet. Und in gewisser Weise ist das auch gut, denn wir brauchen die Aufmerksamkeit der Medien, um dieses Problem hier zu lösen. Denn einen Plan, wo die Dorfbewohner hin sollen, gibt es nicht. Die Häuser im Dorf hätten jetzt schon erheblich an Wert verloren. Junge Menschen könnten keine Hypotheken mehr aufnehmen. Für den finanziellen Verlust der Bewohner fühlen sich aber weder die walisische Regierung noch die lokalen Behörden zuständig. Ich bin letzten Dezember 80 geworden. Ich kann mir erlauben, nur noch von Tag zu Tag zu leben. Aber meine Familie, die muss den finanziellen Verlust hinnehmen. Denn jetzt werden wir unsere Häuser hier nicht mehr verkaufen können. Es gäbe eben keine Richtlinien und keine finanziellen Mittel für so ein Szenario, heißt es von der zuständigen Verwaltung. Die Zahl der Immobilien aber in ganz Großbritannien die Gefahr laufen, überschwemmt zu werden. In den kommenden Jahrzehnten wird sie sich wohl verdreifachen auf 1,5 Millionen. Das zumindest geht aus einem Bericht des Nationalen Komitees für Klimawandel hervor. Da helfe es auch nicht, dass das Land bis spätestens 2050 klimaneutral sein will. Großbritannien ist wesentlich besser darin, den Klimawandel zu bekämpfen, als sich selbst an ihn anzupassen. Zwangsläufig werden in Zukunft bewohnte Gebiete aufgegeben werden müssen. Fairbourne soll ab 2045 langsam stillgelegt werden, wie es im Behördensprech heißt. Stuart Eaves und die anderen Bewohner aber, sie wollen so lange bleiben, wie es nur irgendwie geht und dafür kämpfen, dass sie am Ende nicht mit vollkommen leeren Händen dastehen.
Bleibt uns der Blick auf das Wetter, Sven Plöger. Wird das der Jahreszeit entsprechend?
Ja, Pina, es kehrt der Sommer wieder zurück. Der hat ja ein bisschen Pause gemacht bei uns, Verschnaufpause. Manchen war es ja auch zu heiß. Es gab auch endlich mal wieder ein bisschen Regen, leider nicht überall und gleichmäßig. Aber wir werden jetzt wieder mit Temperaturanstieg zu tun haben. Wir gucken mal ganz in den Westen nach Düsseldorf und da sieht man hier die Rutschbahn nach oben im Verlauf der Woche. Und dann sind wir hier wieder im Bereich um 30 Grad mit all den dazugehörenden Unsicherheiten. Der morgige Vormittag präsentiert sich aber noch herbstlich, vor allen Dingen im Norden und Nordwesten. Ein bisschen Nieselregen ist möglich, ein paar Tropfen am Alpenrand. Nachmittags werden vor allen Dingen im Süden die sonnigen Abschnitte immer häufiger. Niederbayern nochmals Gewitter möglich, aber auch sonst platzt das Gewölk ein bisschen auf. Im Norden 16 bis 20, sonst 21 bis 26 Grad. Und die Aussichten zeigen dieses Bild hier, nämlich im Süden und Westen schon sehr freundliches und zunehmend sommerliches Wetter. Aber auch im Norden wird das langsam weniger mit den vielen Wolken und die Temperaturen steigen leicht an. So, jetzt hat die neue Woche begonnen, nämlich vor 33 Sekunden. Insofern wünsche ich einen guten Einstieg in selbige.
Danke, Sven Plöger, ebenso. Und das war's von uns. Hier geht es weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente. Wir sehen uns dann morgen Abend wieder, wenn Sie mögen. Und auch ich wünsche Ihnen einen schönen Start in die Woche. Tschüss.